Lieber Herr, unsere Lebenswege, die laufen doch oft sehr eingekeilt in diesen irdischen Spannungen und Diensten. Da mach uns heute wieder den Beruf klar, berufen zu deiner großen Ewigkeit. Dass wir dann wieder den richtigen Blick bekommen für das Kleine und für das Große und die Wichtigkeiten einordnen können und dass dieser heutige Tag wieder ein Tag näher ist deiner großen Ewigkeit. Und das soll uns nicht ein Druck oder eine Belastung sein, sondern Freude. Freude, weil die Liebe uns zu dir treibt. Vielen Dank, dass dein Wort uns auch das heute Abend wieder aufschließt. Amen. Offenbarung 19. Ich soll ganz herzliche Grüße auch von Pfarrer Volker Steinhoff sagen. Das war ja der letzte Vikar vor unserem Immanuel Reiser. Aber das sind wie viele Jahre gewesen? 12 oder 14? Manche wenige erinnern sich noch an Volker Steinhoff. Viele, ja, das ist aber schön. Und heute Mittag haben wir mit den Diakonissen in Hebron gegessen und da ist der richtig Hahn im Korb, so unter 500 Diakonissen. Das ist also ganz toll. Und würdig ist der und feierlich. Ach, da hätten Sie ja Freude, ja. Nicht so schnottrig wie ich, aber richtig schön. Ganz arg schön. Ja. Offenbarung 19. Jubel über den Untergang Babylons. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerächt, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal Halleluja, und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen: Kommt, versammelt euch zu dem großen, eigentlich heißt Abendmahl Gottes. Es ist natürlich makaber, wo die Vögel von den Leichnamen essen. Und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen, und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen ging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Ich habe früher, wie ich in den ersten Jahren tätig war in einer Gemeinde, immer in der Adventszeit keine Bibelstunde mehr angesetzt und wollte eigentlich die vielen tätigen Hausfrauen schonen. Dann habe ich gemerkt, die Hausfrauen, die sind gar nicht so, die wollen auch in der Adventszeit und das Wort Gottes. Und ich kann Ihnen heute nur sagen, Sie tun recht daran, wenn Sie nicht so viel backen und kochen und putzen, ist gar nicht so wichtig, sondern wir wollen uns in diesen Adventstagen auf das Kommen Jesu rüsten. Und nun war das gar nicht von mir getimt, sondern das ist so geworden. Wir werden vielleicht sogar noch in der letzten Woche, kurz vorm Heiligen Abend, dann das 22. Kapitel machen oder nehmen Sie ins neue Jahr hinüber, wie Sie wollen. Aber es ist doch ganz gut, wenn wir wissen, wir sind Leute im Advent Jesu. Vorhin im Gebetskreis bei uns unten hat einer gesagt, ist eigentlich merkwürdig, wie die Leute alle in diesen Tagen so nur noch sich mit Dingen beschäftigen. Was kauft man, was hat man? Die Menschen um uns her sind furchtbar arm geworden. Es könnte ja sein, wir sind alle sehr auch schon angesteckt von dieser schrecklichen Seuche, dass man hier in dieser Welt es sich bequem macht. Ich habe ja neulich irgendwo im Gottesdienst Sie daran erinnert, dass ich mit Sorge beobachte, wie wir heute nicht mehr wagen, von der Ewigkeit zu reden. Da hat ja das durch viele Verkündigungen hindurch eine ganze Theologengeneration uns das dauernd eingeschärft. Wir wollen die Leute nicht vertrösten auf die Ewigkeit, wir wollen sie tüchtig machen zum Diesseits. Ich sage nochmal, ich habe gar keine Sorge, Sie sind sehr tüchtig. Im Diesseits. Sie beschäftigen sich unheimlich viel mit diesen irdischen Dingen. Die Frage ist, ob Sie wirklich bereit sind, wenn der Herr Sie heimruft. Schöne Bilder, Brautjungfern, die sich freuen, bis der Bräutigam kommt. Wenn wir uns abends ins Bett legen, dass wir sagen, ach, hoffentlich kommt der Herr bald. Ist doch schön, denn diese ganzen Fragen dieser Welt, die lösen wir nicht mehr. Und die lösen sich auch nicht. Die Gemeinde Jesu ist eine, die auf die Wiederkunft Jesu wartet. Da werden also oft ganz polemische Sprüche gemacht, dass das weltflüchtig sei. Das ist nicht weltflüchtig. Ich habe immer beobachtet, Leute mit einer großen Ewigkeitshoffnung waren tüchtige Leute, ganz besonders tüchtige Leute in der Erfüllung ihrer Pflichten hier. Gerade deshalb hatten sie Geduld. Und dann wussten sie, das, was heute nötig ist, das wollen wir tun. Ich brauche gar nicht Sorgen, Jahre hinaus. Es reicht ja. Was ist, wenn Sie morgens aufstehen um 6 bis abends 11? Sie müssen immer bloß den kleinen Abschnitt überblicken. Und dann kommt wieder eine schöne, erquickende Ruhezeit im Bett. Jeder Tag hat seine Plage. Und es war für uns ein ganz großes Geschenk, dass wir am Sterbebett von Frau Hammann, da saß sie immer, wo der Herr Reichmann jetzt sitzt, mit ihrem Mann, dass wir dort wieder das miteinander erleben durften. Warten auf das Heimholen. Obwohl das uns ja genauso schwer wird, immer wieder dieses Sehen, das Zerfallen des Leibes, und damit wird man erinnert, es wäre mein Sterben. Aber ich hörte auch, dass andere, die dort noch gesungen haben, es so empfunden haben. Machen Sie es, wir sprachen ja immer davon, machen Sie es so oft Sie können, Und es war auch schön, selbst wenn wir manchmal noch in der Nacht hingegangen sind und sie gar nicht wach war und wir nur dort still gebetet haben und ihre Hand gestreichelt haben. Das ist Wissen, so darf man einen Menschen hinüber begleiten. Aber mir wurde eindrücklich ein Wort, das meine Frau gesagt hat. Und so dürfen Sie auch selber was sagen. Sie sagte von dem Liedvers, ach wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Das ist aus dem Lied Jesu meine Freude. Und da habe ich gedacht, das hat vielleicht am besten das so umschrieben, dieses lange, lange Bangsein. Denn dort wird einem natürlich auch im Angesicht des Todes zum ersten Mal ins Bewusstsein kommen, was alles verkehrt war. Ist gut, wenn man es schon vorher richtig sieht. Aber dann, wenn man plötzlich im Tod alles abgeben muss und bewusst dorthin sieht, denken Sie immer dran, die Sterbenden sehen viel mehr die Versäumnisse und das Falsche ihres Lebens. Denn jetzt kann man sich immer noch ablenken und sagen, war doch nicht so schlimm. Aber wenn man ganz allein ist, dann fällt der seelische Druck so arg aufs Herz. Und dann sieht man auch, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Das sind Dinge, die Sie mitnehmen und die Sie nicht loskriegen. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange. Und es ist ja interessant, wie heute die Gottlosen sterben. Die Gottlosen sterben ja tatsächlich zynisch. Die unterhalten sich, die sagen, das ist doch gar kein Problem, die können einen Karlauer erzählen und dann, schwupp, ist man tot. Und das sieht so toll aus. Echt? Da kann man sterben und da kann man von Geld reden und Fernsehen noch anschauen bis zum Schluss. So hat es ja auch Huxley in seiner Zukunftsvision von der schönen neuen Welt geschildert. Wenn man bis zum Schluss noch abgelenkt wird. Der alte Fritz, Friedrich der Große, starb und hat noch bis zum Schluss mit seinem Unterhalter seine Sprüche geklopft. War groß, ohne Angst vor dem Tod. Und andere sterben wie, er ist unser Friede. Das ist Friedrich Wilhelm, der Preußenkönig, gestorben. Er ist unser Friede. Da weiß man etwas vom Gericht des Todes, von den Versäumnissen seines Lebens und blickt auf Jesus. Und jetzt, wenn wir die Offenbarung lesen, will ich es da hineinstellen. Nicht, dass Sie immer wieder sagen, warum ist da all das Schreckliche so im Detail aufgegriffen, dass Sie wissen, es geht immer um diesen grandiosen Blick. Ich darf durch die Grenzen dieser sichtbaren Welt hindurchblicken auf die neue Welt Gottes, die mich schon umgibt. Das wissen Sie, dass die Bibel Gottes unverbrüchliches Wort ist, das wahr und gewiss ist. Und alle Worte Gottes wahr und gewiss sind. Sitzen Sie nicht da, wo die Spötter sitzen. Und das gilt auch für die Offenbarung, wie gut, dass unser beschränkter Blick wissen darf, was kommt. Und wir sehen jetzt hinüber, dort, wo das große Halleluja angestimmt wird. Deshalb haben wir auch das Lied gesungen, singen das nachher, Halleluja singst auch du, wenn du Jesus siehst. Man lernt ja immer wieder was in der Bibelstunde. Ich habe heute was völlig Neues gelernt, was ich in meinem Leben noch nie wusste. Wo kommt ein Halleluja im Neuen Testament vor? Wissen Sie es? Nur da. Ich habe es nicht geglaubt, ich habe die Konkordanz aufgeschlagen. Halleluja kommt im ganzen Neuen Testament nicht vor, nur da. Und es kommt nur in einigen Psalmen vor, zwischen Psalm 104 und 150. In der ganzen Bibel finden Sie das Wort Halleluja nicht mehr. Im Tobias noch, in den Apokryphen. Hochinteressant, so Konkordanz glaubt man nicht, das uns so bekannte Wort Halleluja hat eine ganz besondere Bedeutung, dass es erst dort im Neuen Testament wieder auftaucht, wo doch endgültige Lobgesang des Sieges Jesu gesungen wird. Jetzt ist mir wichtig, dass Sie auch heute, wenn Sie aus der Tagesarbeit kommen und vielleicht ganz bedrängende Dinge heute erlebt haben, sagen, ich kann eigentlich kaum zuhören, ich bin so erfüllt, dass Sie jetzt sagen, gerade das soll zurücktreten. Ich möchte einmal wieder im Licht der Ewigkeit das sehen. Die Katholiken haben ja ein Wort, das auch in der katholischen Liturgie im Gottesdienst immer vorkommt, sub specie aeternitatis, im Licht der Ewigkeit. Und da kriegt all das, was sie heute bekümmert und bewegt, wieder seine richtige Wertigkeit und seine richtige Bedeutung. Unter dem Halleluja, das jetzt schon vor dem Throne Gottes gesungen wird. Und wenn Frau Hammer nicht so schwach gewesen wäre und vielleicht auch hätte es falsch verstehen können, hätte ich gesagt, nehmen Sie Grüße mit. So wie man gerade sah, es ja nur Stunden trennen Sie von der Herrlichkeit da drüben. Und wir stehen hier in dieser Welt in einem Kampf drin. In einem Kampf, wo sich, wie viele schon hier anfangen in der Gemeinde, sagen, ist Jesus überhaupt der Gottessohn und das ist der Mann von Nazareth und was weiß ich und die Bibel ist doch nicht Gottes Wort. Und was ist da alles? Wie wird das Weihnachtsfest unter Christen entleert? Wie wird die Herrlichkeit Gottes mit Füßen getreten? Erzählt mir einer hier von einer Stuttgarter Kirche vom Toten Sonntag, wo sie herrliche Musik finden in der vollen Kirche. Und dann sagt der Pfarrer, Christus ist nur ein Religionsstifter wie Buddha und Mohammed und alle führen zu Gott. Nein, es gibt nur einen Weg. Und das ist dort, wo der Heiland Jesus sein neues Reich baut. Und das geht mir jetzt nicht drum, um jetzt irgendwie da jemanden zu verurteilen, sondern mir geht es bloß darum, dass wir wieder den Blick haben und uns nicht verlieren in Geplänkel, sondern einfach sagen können, ich rede gar nicht mehr darüber. Ich streite mich nicht und zank mich nicht mehr, aber ich will meinen Weg gehen und ich will mich nicht versündigen in diesen Tagen. Und das ist doch nur wichtig, Sie werden einmal gewogen und alles hat von dort her seine Bedeutung, ob Sie auf diese künftige Ewigkeit hin gelebt haben. Das wird wichtig sein. Ja, gerade in dieser Welt, aus dem Zusammenhang erinnern Sie sich noch, dass wir noch immer die Herrschaft des Antichristen haben hier in der Offenbarung. Der Antichrist wütet und hat die Welt fest im Griff. Und dann zeigt hier Gott dem Johannes die große Schar im Himmel, die das Halleluja singt. Das Halleluja reine, man singt in Heiligkeit. Das Hosianna feine und end in Ewigkeit. Ein ganz feines Lied, dieses Jerusalem, du hochgebaute Stadt, mit all seinen schönen Versen. Nehmen Sie das auch wieder zum Anlass, eine Beziehung, eine ganz lebendige Beziehung zur Ewigkeit zu haben. Und diese Lieder durchzugehen und durchzusingen und zu summen. Und jetzt heißt, sie sprachen zum zweiten Mal Halleluja und sie freuen sich, dass diese merkwürdige Hure, das war ja ein Bild dieser falschen Christenheit, so würde ich es mal nennen, dieser falschen Christenheit, dieses Vertreten, dieses falschen und Vertreten Christentums, dass dieses zerstört wird und der Rauch steigt auf in Ewigkeit, da gibt's keinen Neubau mehr, das ist vorbei, da ist nichts drin. Wir wollen nicht irgendeine verwaschene Christlichkeit haben, die hilft uns nicht. Wir wollen Jesus, dem Gottessohn, nachfolgen und sein Wort hören. Und dann ist noch einmal vom Blut der Knechte die Rede, von den Märtyrern, die hier umgekommen sind. Ich hatte ja Ihnen mal erzählt, wie ich im Sommer das Buch von Haller gelesen habe über das Papsttum und war eigentlich erschüttert. Und was im Zeichen des Christentums schon an schrecklichen Dingen passiert ist, das kann man gar nicht aussprechen. Oder wenn Sie einmal lesen, was bei den Hugenottenverfolgungen passiert ist, wo da in den Pfarrhäusern unten man den Gläubigen die Knochen gebrochen hat, bloß damit sie nicht mehr weglaufen. Was weiß ich, Jesus und sein Wort lieb haben. Und im Zeichen des Kreuzes wieder geschehen ist. Das ist das Furchtbare, wenn Sie an die Inquisition denken, was geschehen ist. Und Es ist mir einfach immer wieder schwer, wenn Leute, die nichts wollen als mit dem Evangelium leben, irgendwo unter den Hass, unter den Druck kommen. Als neulich wieder in einer evangelischen Zeitschrift von Südamerika so arg gesprochen wurde über die Sekten dort, sind wir der Sache nachgegangen und dann kam rauf, dass es Gemeinden der Wycliffe-Bibelübersetzer sind, die dort in Ecuador entstanden sind. Komisch, dass das bei uns immer so leicht über Lippen geht. Wenn dort ganz, ganz treue Bibelchristen sind, dann sind Sektierer. Dann will ich lieber Sektierer sein, wenn es um die Sache geht. Und der Gottfried Arnold, das war ein großer Mann an der Anfangszeit des Pietismus, der hat eine große Kirchengeschichte geschrieben und der hat darin die verwegene Theorie aufgestellt, dass eigentlich die Wahrheit des Evangeliums immer bei den geschlagenen Outsidern war. Das ist nicht auch falsch, wenn man ein Prinzip draus macht, aber es sollte uns immer zu denken geben. Und wir sollten nie den Stab brechen, wenn wir wissen, das sind treue Leute, die im Wort Gottes leben. Und dann soll das nicht über unsere Lippen kommen, dass wir sie verhöhnen. Denn das Blut der Märtyrer, das ist noch das Thema, wenn Jesus eine Gemeinde sammelt. Es hat uns sehr bewegt, auch in Russland. Und ich war damals sehr dankbar, dass Hans Brandenburg auch noch das Buch geschrieben hat und nachgewiesen hat, dass vor der Stalin-Verfolgung genau die gleiche blutige Verfolgung über diese evangelischen Christen, Bibelchristen hinwegging. Im Namen der orthodoxen zaristischen Kirche. Wo Leute viele Jahre ihres Lebens im Bergwerk waren, angeschmiedet in die Karren, diese Bibelchristen waren. Das ist unheimlich. Das muss man einfach auch wissen und hören, dass ja die Verfolgung der Gemeinde Jesu nicht bloß von den Kommunisten ausging, sondern genauso von denen, die den Namen Jesu in aller Feierlichkeit über ihre Lippen führten. Und dass wir sagen, Herr, ich möchte doch deine Gemeinde nicht schinden. Das ist doch eine Warnung, dass wir heute nicht irgendwo dran vorübergehen. Also das zum Blut der Märtyrer. Aber wichtig war mir der Blick auf dieses Halleluja, auf den großen himmlischen Lobgesang. Und die 24 Ältesten beteten Gott an und noch einmal kommt das Halleluja. Und noch die Aufforderung kommt dazu, eine Stimme. Wir wissen nicht, was ist die Stimme, die dort ruft. Lobt Gott alle seine Knechte. Es ist so schön, wenn Sie schon in dieser Welt das Lob Gottes anstimmen. Ist doch wichtig, in dieser Welt schon das Lob Gottes anstimmen. Wir wissen doch, was kommt. Wir wissen auch, wer kommt. Dann erinnern wir uns wieder daran, dass das die übereinstimmenden Berichte waren von den Hugenottenverfolgungen. Joseph Chambon hat das schöne Buch über den französischen Protestantismus geschrieben, ist noch erhältlich. Es ergreifenden Darstellungen, wie die auf dem Scheiterhaufen die Psalmen gesungen haben, bis die Anweisung des französischen Königs kam, allen Delinquenten ist vorher die Zunge rauszuschneiden, damit das Lob Gottes nicht mehr erklingen kann. Auf dem Scheiterhaufen, das kann man sich doch nicht vorstellen, weil die Flammen züngeln, hatten die Kraft. Und die Madame de Gravereau, die vorher so Angst hatte und sagte, ich bin so schwach, ich kann doch das nicht durchhalten. Die war so schwach, dass sie im Sommer nie ohne Sonnenschirm auf die Straße ging und sagt, wenn die Flammen kommen, ich halte nicht durch, ich kann nicht bekennen. Die war die Mutigste auf dem Scheiterhaufen. Denn das ist das, was wir sagen. Wir wissen, was kommt. Oder wie der orthodoxe Priester in Russland, der da den Kommunisten entgegengerufen hat. Lebt wohl, ihr Toten, ich gehe zum Leben. Im Erschießungskommando. Das ist das Lob Gottes, das in dieser Welt erklingt. Und darum sind diese Märtyrerberichte für uns so ungeheuer wichtig. Die ganze Geschichte derer, die heute gefoltert werden, im Iran, oder die gefoltert werden irgendwo in Libyen oder was weiß ich, in Mosambik oder wo das ist, dass wir das hören als das Zeugnis des Glaubens und aufnehmen und uns daran erquicken. Und selber sagen, ich möchte doch vorwärts blicken und nicht hängen bleiben. Und dass wir da nicht feilschen und sagen, ach, jetzt habe ich gehofft, ich würde noch dieses nächste Jahr erleben. Ist das denn so wichtig? war am Sonntag zu einer 98-Jährigen gerufen worden. Da wird's schon beschwerlich. Ist gar nicht so schön, so alt zu werden. Sondern groß ist, wenn uns der Herr in seinen Frieden holt. Und die Stimme, die dort kommt, ist die Stimme wie ein großes Wasser. Haben Sie mal einen Wasserfall rauschen gehört? Richtig donnert. Wie Donner. Die großen, machtvollen Stimmen, die dort erklingen. Wir hatten doch einen Gast da, das habe ich am Adventsabend schon erzählt, aus den USA, einen Missionsspezialisten. Und der hat sich interessiert am Freitagabend auch noch für unsere Posaunen. Und ich habe ihm dann erklärt, wie das ist in Württemberg mit den Posaunen. Dann kam er auf den Ulmer Posaunentag und dann habe ich doch noch die Platte rausgeholt. Und war wieder ergriffen, wie wir zum Schluss. Was lachet ihr wieder hier? Habe ich es liegen lassen, aber es nicht ausgeschaltet. Der Plattenspieler nicht ausgemacht. Nachher kriege ich es, erfahre ich es. Die Platte laufen lassen vom Ulmer Posaunentag, was immer so ergreifend ist. Nun danket alle Gott und dann die Münsterglocken und das Gloria sei dir gesungen. Vorgeschmack vom Himmel. Und dass wir das so vor Augen haben, wie das ist, wenn uns der Herr heimholt in seinen Frieden. Eine Stimme, so waren die 8000 Posaunen wie die Stimme starker Donner, die das Halleluja und das Lob Gottes singen, dem Allmächtigen und dem großen Gott. Und das hat jetzt so eine große Bedeutung, weil die Ehre Gottes in dieser Welt so geschändet wird. Was wird da über Gott gelästert, der Name Gottes unnütz im Munde geführt? Wie ich heute da von Marburg herunterfuhr, hatte ich mir eine englische Kassette dabei, von einer Bibelarbeit von dem Ceylonesischen, ein ganz junger Mann, Ajit Fernando, einer der ganz großen Evangelisten unserer Tage. Und der Ajit Fernando sprach über den Rangstreit der Jünger, die groß sein wollen. Und es war halt furchtbar auf der Autobahn mit Staus und die Lastwagen sind dann immer im ungeschickten Moment rausgebogen, aber ich war fasziniert im Hören auf das Wort von Ajit Fernando, der da das so eindrücklich dargestellt hat. Und ich war ganz beschämt, er sagt, schau mal, wie groß Jesus war, wem die ganze Herrlichkeit des Himmels gehört. Und er wurde Diener. Aber die Leute, die ihm nachfolgen, die haben sich sofort bekümmert, wie sie Ehre kriegen. Und er sagt, die ganze Reichsgottesarbeit leidet darunter, dass jeder ehrenkäsig seine Sachen sucht. Das sind Missionswerke und die wollen nur ihre Spenden vergrößern. Und die fragen nie, was Jesus will. Die sollten noch Diener sein. In einer Gemeinde will einer den Posten nicht abgeben, obwohl er der Arbeit nicht gewachsen ist. Er sucht seine Ehre, statt dass er Diener wird. Und das geht eine ganze Stunde so eindrücklich beschrieben mit so vielen Beispielen, dass ich ganz getroffen war und dachte, das muss einem einer wieder aus der dritten Welt in Erinnerung rufen. Wir sind uns ja gar nicht mehr bewusst, was das für Jesus bedeutet hat. Er entäußerte sich aller Gewalt und wurde Knecht. Warum fällt es uns so schwer, auf Ehre und Recht zu verzichten? Warum werden wir so ungern Diener? Warum legen wir so Wert darauf, wo die anderen uns Gerechtigkeit widerfahren lassen? Denn all das, wo wir doch in unserer Welt Ämter haben, Ehre haben, auch in der Gemeinde, ist doch Lug und Trug. Was ist doch nicht? Ist das ganz Interessante, dass Gott dann plötzlich einen Hauskreis in aller Stille wachsen lässt. Das ist ja gar nicht nötig. Ehre, Anerkennung, ein großer Name. Sondern wo Gott wirkt und seinen Segen gibt. Und gerade über diesem Bild der Offenbarung, der Anbetung von Jesus, sollten wir auch das wieder ganz deutlich erkennen, dass wir uns demütigen hier in dieser Welt. Gerade weil wir die Knie vor Jesus beugen. Sollten wir ganz still auch sein und nicht nach Ehre trachten. Sie suchen alle das Ihre, sagt der Paulus im Philipperbrief, und nicht das, was Christus Jesus gehört. Die Worte sind so groß, da heißt König aller Könige, Herr aller Herren. Und manchmal will man in der Welt sagen, wo ist denn deine Macht, Herr, wo in der Welt alles drunter und drüber geht. Ja, er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Sie dürfen Sprechstunde haben mit ihm. bevor er unsere Gebetsgemeinschaft gehabt haben. Und das, was Sie mit ihm besprochen haben, das kann Ihnen niemand mehr wegnehmen. Wunderbar. In der langen Autofahrt habe ich schon eine andere Bibelarbeit gehört von einem Engländer, der so arg sagte, viele Leute können sich nicht freuen an Jesus, weil die Liebe fehlt. Und an dem Punkt wird es sichtbar. Sehen Sie, die Liebe zu Jesus, die kommt ja nur aus dem Leiden an der Schuld und gerade an der Lieblosigkeit. Und gerade wenn Sie sagen heute Abend, ich kann mich nicht freuen, dann können Sie traurig sein und die Liebe zu Jesus erst merken, wie er die Hand auf Sie legt und Ihnen alles vergibt. Und wie er Sie nutzt, wie Sie zieht. War eine Predigt über den Bruder des verlorenen Sohnes, der beim Vater ist und alles hat und nie die Liebe entdeckt und nie Freude am Vater hat. Das ist ja für uns immer eine Warnung, dass wir uns wirklich freuen, wann darf ich Jesus schauen, wann darf ich ihm entgegengehen. Das ist von der Hochzeit die Rede. Hochzeit ist etwas Schönes, aber auch immer wichtig, wie die Bibel natürlich das Bild hat von der reinen Braut, ein schönes Bild. Reinheit der Braut und den Kleidern, das sind natürlich die Heiligkeit der Gemeinde. Wir sagten, das ist das Bild der Vermählung der Gemeinde mit Jesus. Mit dem reinen Leinen gekleidet. Wir sollten aufpassen, dass die Gemeinde Jesus sich nie vermählen soll mit irgendwelchen irdischen Gewalten. Nicht mit dem Sozialismus und nicht mit dem Nationalismus und nicht mit dem Liberalismus und nicht mit dem Staat, mit keiner Ideologie, sondern sie soll Brautgemeinde Jesu sein. Wenn man das Wort heute so kurz sagt, dann verstehen das die anderen nicht. Aber das ist ein Gefühl, das Wort Brautgemeinde zu sein. Dass wir immer nur frei sind von allen anderen Einflüssen. Sicher, wir leben in der Welt. Aber das, was mir auch jetzt in den Predigten so wichtig war, wir wollen hier keine politisierende Gemeinde sein. Und wir wollen nicht für irgendwelche irdischen Ziele kämpfen, sondern wir wollen das Wort Jesu hören und ihm dienstbereit zur Verfügung stehen. Und dann kommt der Reiter auf dem weißen Pferd, das noch ein paar Worte dazu, das ist Jesus als der Sieger, der dann kommt und der dann endlich den Antichristen vernichtet. Das sind die letzten 7 Verse. Aber treu und wahrhaftig ist die Bezeichnung für Jesus. Dass das Wort Treue in unserer Welt nicht mehr viel bedeutet, das ist der Verlust des Glaubens. Treue hatte Gott und hatte Jesus. Das sind die Worte, die Gott sich gegeben hat. Bei Menschen hat das noch nie viel gegolten. Und wahrhaftig. Und die Augen, die wie Feuerflammen alles durchschauen und die Kronen, die er trägt. Und das Gewand, das mit Blut getränkt war, ist es das Blut des Kreuzes, das Blut des Gerichtes. Ich glaube, es bezieht sich auf das Kreuz, auf das Leiden Jesu. Und sein Name ist das Wort Gottes. Ich wollte Ihnen auch das so lieb machen, dass die größte Offenbarung unseres Herrn sein Wort ist. Gerade weil heute immer wieder die Frage kommt, ist das nicht viel größer, Erfahrungen, die man mit Jesus macht. Die Erfahrungen, die Sie mit Jesus machen, sind wunderbar, aber sie sind vieldeutig. Und Erfahrungen, das war schon bei Mose so, als er seinen Stab in eine Schlange verwandelte, da machten das die Priester auch, die Priester. Sie werden wieder erleben, dass im Kurzen wieder im Fernsehen die abergläubischen Vorführungen aller möglichen Wunder passieren. Wir haben schon Wunderdoktoren erlebt, die auch die Toten auferweckt haben. Das ist ja nicht das Signal, wo man Jesus erkennt. Am Wort erkennt man. Sagt ja schon Jesus beim guten Hirten, dass die Schafe den Hirten an der Stimme erkennen. Und das wissen Sie, dass das Wort Gottes letztlich die Kraftquelle für uns ist. Wir streiten doch nicht ab, dass es Wunder gibt. Wir freuen doch uns an den Wundern. Aber wollen nicht fixiert sein auf Wunder. Wie es heute in einer ganz, ganz gefährlichen Weise geschieht. Noch einmal, wir erleben Wunder, wir dürfen um Wunder bitten. Aber wir wissen, dass der Herr sie uns auch versagen kann. Aber sein Wort versagt er uns nicht. Und in seinem Wort gibt er uns alles. Er ist das Wort Gottes. Das ist die Enthüllung und sein Wort ist wahr und gewiss. Und heute liegt dort die große Streitfrage, weil das Wort Gottes verdreht wird und wackelt. Am Wort Gottes ist die große Unklarheit. Ich habe ja ein Büchlein geschrieben, wie eine Gemeinde lebendig wird. Da war mir das wichtig. Es gibt kein Leben der Gemeinde, ohne dass man weiß, das Wort Gottes gilt. Wenn das in ihrem Hauskreis nicht klar ist, können sie keine Menschen zum Glauben führen. Da laufen ein paar vielleicht noch hin und sagen, es ist ganz interessant und sie sind ein netter Mensch. Aber wir wollen die Leute ans Wort Gottes hinführen. Und ein Mensch wird überhaupt nur verändert, wenn das Wort Gottes in uns Platz greift und uns verändert. Das Wort des Herrn breitete sich aus. Das Wort des Herrn wurde mächtig. Da steht in der Apostelgeschichte, wie oft steht eigentlich das Wort Wunder in der Apostelgeschichte. Wenn Sie es in der Konkurrenz mal nachzählen, da haut sie es um. Ich meine, es kommt ganz, ganz wenig vor. Wenn Sie es rechts gesehen haben, gab es nur zweimal. Aber das Wort breite sie aus. Das war in der Apostelgeschichte wichtig. Und noch das Ende des falschen Propheten, da brauchen wir gar nicht mehr viel sagen, wie es hier in die große Zerstörung hineingeht. Ist Gott so blutrünstig? Ja, Gott schafft Recht und Gerechtigkeit. Und all die Auflehnung gegen ihn, die muss weg. Und dieses Herrschen des Antichristen war ja so verführerisch und so notvoll für die Gemeinde. Und am Ende wird es gerichtet werden. Für die Gemeinde immer eine Anfechtung. Wann wird denn Gott Recht schaffen? Er wird Recht schaffen. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange. Das geht nicht schnell. Aber in der Weltgeschichte Gottes wird er sein Reich bauen. Es ist ja ganz wichtig in der Offenbarung, dass all die Gedanken, die immer wieder die Leute haben, das Reich Gottes könnte vielleicht doch noch in unserer Generation über die Welt ausgebreitet werden, Unsinn ist. Es geht nicht, so schön das wäre. In dieser Welt wird sich nur der Aufruhr gegen Gott ausbreiten, die Feindschaft gegen Gott. Und das Reich Gottes kommt erst nach dem Offenbarwerden der ganzen Macht des Bösen. Darum ist so wichtig, dass wir Brautgemeinde bleiben.